Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen. Bei diesem wunderschönen Frühlingswetter haben wir uns trotzdem hier ins Studio gesetzt, ins dunkle, kalte Studio, um wichtige Themen zu besprechen. Wir hatten vor 14 Tagen schon eingeladen oder vor längerer Zeit schon eingeladen die Kreiselternsprecher und wir begrüßen ganz herzlich Herrn Axel Hoppe. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Und dann wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich, es geht heute um Elternvertretung, um die Arbeit der Elternvertretung. Aber wir wollten ja einen lustigen Einstieg wählen und den übernimmt jetzt Micha.
Genau. Wir hatten ja letztes Mal schon aufgerufen dazu, schickt uns einfach mal lustige Sprüche, die eure Lehrer so gemacht haben. Oder wenn ihr Lehrer seid, dann schickt sie uns her. Gern auch anonym. Die E-Mail-Adresse heißt rschäfer mit AE, rschäfer ohne was dazwischen, @radio-frei.de. Wir können uns kaum retten vor Einsendungen. Ich habe eine schöne Einsendung rausgesucht und zwar schrieb da jemand als sein Physiklehrer an der Berufsoberschule eine zugegebenermaßen selten blöde Antwort gab, zeigte dieser Physiklehrer mit der Hand in Richtung Fenster und sagte dann, wissen Sie, da hinten auf der anderen Straßenseite, da ist eine Baumschule. Warum gehen Sie nicht einfach dahin und wiegen sich ein wenig im Wind?
Bitterböse Antwort, wenn sie in den falschen Hals kommt, stehen natürlich die Eltern wahrscheinlich gleich auf der Matte oder beschweren sich bei den Elternvertretern. Herr Hoppe, ist das so? Kommt sowas vor?
Beschwerden gibt es auf alle Fälle, richtig. Ich glaube, bei sowas sollte man auch den Schabernack in der Antwort verstehen und mitnehmen. Wir haben jetzt die aktuelle Diskussion auch in Deutschland. Was ist Schabernack?
Was ist Satire?
Was ist Satire? Ja. Genau, ich glaube, wir sollten das doch schon mitnehmen und auch die Freiheit im Wort auch verstehen und sollten darüber, so wie wir auch, schmunzeln. Und die meisten Eltern tun das auch, die schmunzeln darüber. Ich möchte jetzt nicht an Schulzeiten erinnern, die unsere Großväter noch hatten, dass sie mit dem Stock den Nährstoff eingetrichtert bekamen. Aber da sollte man drüber schmunzeln.
Herr Hoppe, Sie sind Elternvertreter seit wann?
Seit 2005 bin ich Elternvertreter.
Seit 2005. Das heißt, wenn Ihr Kind jetzt irgendwann aus der Schule kommt, hat sich Elternvertretung für Sie auch erledigt?
Beide Kinder sind noch in der Schule. Das heißt, der Junge hat jetzt gerade eine Pause gemacht, weil er in der Schule, wo er hin wollte, nicht angenommen worden ist. Macht aber jetzt ab dem kommenden Schuljahr die 11. und 12. Klasse, das Fachabitur. Und die Tochter ist momentan in der 8. Klasse. Sie steht vor der Jugendweihe. Es dauert noch ein bisschen. Voraussetzung ist natürlich, dass ich im Herbst wieder gewählt werde. Das ist die Grundvoraussetzung, denn die Elternvertreter werden alle 2 Jahre gewählt.
Das heißt, wenn Sie sagen, seit 2005, machen Sie das seit der 1. Klasse Ihres Sohnes?
Richtig. Und das war auch, meistens ist es so, der Erste, der das Fenster aufmacht, wird Elternvertreter. Bei mir war das nicht ganz so einfach gewesen. Es haben sich 2 gemeldet, die Klassenelternsprecher-Situation dort zu übernehmen in der Klasse. Und wir hatten nach der ersten Wahl ein Patt. Da gab es die zweite Wahl, es war wieder ein Patt. Und es wurde dann zum Schluss die Münze geworfen. Und ich hatte Glück, Elternvertreter zu werden. Das kann ich immer wieder sagen. Ich habe wirklich Glück gehabt, Elternvertreter zu werden.
Ist da ein richtiger Andrang bei den Elternvertreterwahlen, dass da alle Eltern sich nach vorn drängeln und diese Funktion übernehmen wollen? Oder ist es eher umgekehrt?
Also alle Eltern bestimmt nicht, jedenfalls nicht als Elternvertreter, als Klassenelternsprecher sich wählen zu lassen. Da gehört schon ein bisschen Arbeit mit dazu. Man muss die Klasse begleiten über das ganze Schuljahr, zumindest die Eltern begleiten über das ganze Schuljahr und das in Ehrenamt. Aber andere Verantwortung übernehmen die Eltern gerade im Grundschulbereich sehr gern, dass sie mit unterstützen, wenn Weihnachtsfest ist in der Schule, dass sie damit unterstützen, dass sie unterstützen bei Schulfesten, bei Ausflügen. Das machen die Eltern gern.
Herr Hoppe, welche Möglichkeiten hat man denn als Elternvertreter an einer Schule mitzubestimmen und welche Möglichkeiten haben Sie als Kreiselternvertreter vielleicht für die Schulen hier im Stadtgebiet oder im Kreisgebiet mitzubestimmen?
Als Elternvertreter in der Schule hat man viel mitzubestimmen. In der Schule ist auch da sind nicht nur Eltern drin, da sind auch Lehrer drin zum gleichen Anteil. Die Schulkonferenz, das ist das höchste bestimmte Gremium in der Schule. Das entscheidet über alles, in welche Richtung die Schule geht, Konzepte, welche Schulbücher verwendet werden, Catering. Also alles, was verwendet wird, selbst der Haushalt der Schule geht über die Schulkonferenz, wird dort besprochen und abgestimmt. In der Grundschule besteht die Schulkonferenz zu gleichen Teilen aus Eltern, Erziehern und Lehrern. In den weiterführenden Schulen sind dann die Kinder in diesem Gremium auch mit drin.
Und da gibt es also immer Möglichkeiten, das Veto der Eltern oder auch Vorschläge der Eltern anzubringen?
Das gibt immer wieder Möglichkeiten, unsere Vorschläge, die wir haben, mit einzubringen in die Schulkonferenz. Allerdings brauchen wir demokratische Mehrheiten, so wie die andere Seite auch.
Wenn Sie sagen zu gleichen Teilen, das heißt die Eltern, die Lehrer und die Schulleitung?
Die Schulleitung selber ist kein stimmberechtigtes Mitglied. Also der Schulleiter oder die Schulleiterin ist kein stimmberechtigtes Mitglied. Die Schulleitung leitet die Schulkonferenz nur, lädt ein, schreibt Protokoll und leitet. Aber stimmberechtigt sind nur die Mitglieder der Schulkonferenz.
Aber alle Lehrer der Schule sitzen damit drin in der Schulkonferenz?
Sie sind zu gleichen Teilen, und zwar zu drei, also drei Eltern, drei Lehrer, drei Erzieher, beziehungsweise in den weiterführenden Schulen drei Kinder.
Okay. Herr Hoppe, nun ist ja immer eine Situation, die also auch von den Elternsprechern immer wieder angesprochen wird oder diskutiert wird oder auch kritisiert wird, ist der Ausfall von Stunden, der Einsatz von Lehrkräften. Haben Sie da Einfluss darauf oder müssen Sie bestimmte Situationen einfach hinnehmen, wenn die Schule sagt, hier, mir fehlen drei Deutschlehrer, wir müssen jetzt in den Klassen 5, 6 und 7 kürzen?
Die Elternvertreter der Schulen, nicht aller Schulen, sondern der Schule, in der man Elternvertreter ist, sitzen ja alle zwei Monate zusammen und beraten mit der Schulleitung über Themen, die interessant für die Schule sind. Sie sind dort nicht stimmberechtigt, aber sie können ihre Vorschläge einbringen. Und für die Schulleitung besteht auch die Möglichkeit, Lehrer, die sie an der Schule haben, die Unterricht geben können, über die Maße hinweg einzusetzen. Das heißt, 20% mehr über das, was sie eigentlich an Stunden geben müssten, mehr einzusetzen. Das ist die allerhöchste Grenze. Danach wird es sehr schwierig, weil der Lehrerberuf besteht nicht nur über das, was wo der Lehrer vor unseren Kindern steht oder mit unseren Kindern zusammen lernt, sondern der Lehrerberuf ist auch weit darüber hinaus. Der Lehrer muss sich vorbereiten, er muss arbeiten, kontrollieren. Und wir dürfen nicht vergessen, der Lehrer hat auch seine 40-Stunden-Woche.
Und der muss sich auch weiterbilden. Ne?
Und der muss sich natürlich auch weiterbilden, genau.
Dazu und Herr Hoppe, erstmal vielen Dank für diese Informationen zur allgemeinen Situation der Elternsprecher. Noch eine Frage vielleicht zum Schluss. Sind da mehr Männer in den Elternvertretungen oder mehr Frauen oder hält sich die Waage?
Das ist eine gute Frage. Jetzt denke ich zurück. Meine letzte Besprechung in der Schule, in die meine Tochter geht, da sind mehr Frauen. Wobei dann auf Kreisebene, also die Kreiselternsprecher, sind leider mehr Männer.
Weil es ja so der Trend immer war, also der Frau zu sagen, geh du mal zum Elternabend. Ja, die Männer haben entweder keine Zeit oder Wichtigeres zu tun.
Genau, leider Wichtigeres.
Leider. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musik und die kommt von den Proletern Memories.
Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Wir machen jetzt noch weiter mit den Themen. Ich muss jetzt mal schauen, wie wir hier die Musik zum Laufen kriegen.
Ja. Herr Hoppe, gibt's denn, wie schätzen Sie das ein? Sie sind ja jetzt ganz lange schon dabei als Elternvertreter. Ist das von Vorteil, wenn man als Elternvertreter selber pädagogische Kenntnisse oder Abschlüsse gar hat, wenn man selber irgendwie vielleicht Erzieher ist oder in der Lehramtsausbildung arbeitet? Oder kommt es vielleicht genau auf das Gegenteil drauf an, dass man vielleicht gar nicht so sehr da Fachkenntnisse hat und ganz anders einen Blick auf Schule hat? Wie schätzen Sie das ein?
Also grundsätzlich, alle Eltern sind Pädagogen. Lehrer und Erzieher haben noch eine Stufe höher. Sie haben es studiert, aber Eltern sind auch Pädagogen. Und es ist manchmal ganz gut, wenn Eltern ohne voreingenommen zu sein, in dem, wie es eigentlich gelehrt werden sollte, herangehen. Natürlich im Umkehrschluss ist es auch ganz gut, wenn man weiß, wie das Handwerk funktioniert und kann da agieren. Aber auf Ihre Frage hin, ob es gut ist, wenn man lange in so einem Amt ist, dann sage ich nur ja. Man fängt an und versteht auch, wie Schule eigentlich funktionieren muss. Schule ist keine Blackbox mehr für uns Elternvertreter, die schon länger bei sind, sondern ein offenes Haus, was auch die Mitarbeit der Eltern wünscht und auch einfordert und das mit Recht einfordert. Weil Schule ist, wie gesagt, keine Blackbox, Schule ist keine Insel, sondern ein offenes Haus, das muss das ganze Umfeld mit reinnehmen. Und je mehr Leute dort mitmachen, Schule gestalten, umso besser ist es.
Das klingt jetzt so, als hätten Sie sozusagen dann einen Draufblick auf das System durch die langjährige Tätigkeit da drin gewonnen und können sozusagen auch die Interessen der Lehrer, der Erzieher und so weiter und die Notwendigkeiten, die dahinter stehen, auch ganz gut verstehen. Aber Sie sind eigentlich Elternvertreter. Sie sind eigentlich Vertreter der Interessen der Eltern. Und die sind ja nicht immer, also diesen Spagat gibt es ja, die sind ja nicht immer die Interessen auch der Schule. Also Stichwort des Reinreden von, also Hubschraubereltern.
Ja.
Das wird ja Ihnen auch begegnet sein in Ihrer Tätigkeit, dass es Leute gibt, die sich gar nicht kümmern, denen das völlig egal ist. Es gibt Leute, die finden das gut, was der Lehrer macht. Und es gibt Leute, die kritisieren das ständig. Wie ist da so die Tendenz der letzten Jahre? Sie sind ja jetzt wirklich schon 6, 11 Jahre dabei.
Ja, genau, ich bin 11 Jahre dabei.
Sehen Sie da eine Tendenz? Nimmt das zu, nimmt das ab?
Also Eltern sind interessiert, auf alle Fälle. Die Mehrzahl der Eltern sind interessiert, Eltern sind kritisch und Eltern müssen manchmal auch, damit sie gehört werden, provokativ sein. Und eine gute Schulleitung oder eine gute Schule, nicht nur die Schulleitung, sondern auch die Schule, also da beziehe ich wirklich alles mit ein, was Schule betrifft. Eine gute Schule versteht das, auch diese Eltern mitzunehmen, die provokativ sind, weil gerade die sind Zugpferde und wenn man keine Insellösung möchte, sondern eine offene Schule haben möchte, sind gerade so eine Zugpferde wichtig, auch für Schule.
Ich selbst bin ja Lehrer, also ausgebildeter Lehrer, arbeite zwar nicht in dem Beruf und bin aber auch gleichzeitig Vater. Und was ich mitbekomme, ist halt so an der Schule, wo meine Tochter auch hingeht, was so ein bisschen problematisch ist, ist halt, der Lehrer hat dort keinen Arbeitsplatz, wie in fast allen anderen Schulen auch.
Ja.
Es gibt wenige Ausnahmeschulen. Das heißt, nach dem Unterricht geht er auch nach Hause, weil er hat keinen Arbeitsplatz für die Vor- und Nachbereitung. Das macht er zu Hause. Macht für mich als Vater das Problem, ich habe den nicht als Ansprechpartner in dem Gebäude, wo sich meine Tochter aufhält. Ich muss den irgendwie per E-Mail anschreiben oder über die Schulleitung oder wie auch immer. Und dann dauern natürlich Reaktionen. Und das ist ein bisschen unzufriedenstellend. Haben Sie mal die Erfahrung gemacht in eines Ihrer Kinder, dass da eine Schule war, wo die Lehrer Arbeitsplätze hatten?
Habe ich nicht gemacht. Ich habe etwas anderes mal gemacht. Das war ganz am Anfang meiner Entwicklung als Elternvertreter. Da wollte das Amt für Bildung in einer Schule diese Arbeitsplätze einrichten. Mhm. Hat aber eine Bedingung gestellt, die Lehrer sollten 40 Stunden in der Woche an Schule präsent sein. Und das war genau das Problem, was Lehrer nicht wollten. Sie wollten nicht 40 Stunden präsent sein, weil sie ihren Arbeitstag und ihren Kalendertag ganz anders gestalten können, wenn sie nach dem Unterricht nach Hause gehen. Denn ob ich jetzt die Arbeiten kontrolliere unmittelbar nach Unterricht oder kümmere mich erstmal um meine eigene Familie und mache das dann in den Abendstunden, das kann der Lehrer selber gestalten. Wenn er 40 Stunden in der Woche an Schule ist, muss er 40 Stunden präsent sein. Und ich sehe auch das Problem, wenn der Lehrer 40 Stunden präsent ist und Eltern oder andere wollen den Lehrer erreichen, dass er ständig gestört wird in seiner Vorbereitung für den Unterricht bzw. Kontrolle der Arbeiten. Ja. Bei einem guten Verhältnis zwischen Elternsprecher und Klassenlehrer gibt es das eigentlich nicht, dass man eine große Wartezeit hat. Dann hat man den kurzen Weg über Handy, über Facebook, E-Mail, hat man den kurzen Weg zu den Lehrern und das erleichtert dann auch irgendwelche Nachfragen.
Es ist interessant, dass Sie als Elternvertreter mehr Verständnis aufbringen für die Lehrer, die immer schnell nach Hause wollen, als ich, als der ich Lehrer bin. Weil ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, weil es gibt da an den Schulen, wo es funktioniert und auch andere Bundesländer oder andere Länder wie Finnland, Dänemark und sonst wer, wo die feste Präsenzzeiten haben, nämlich ihre 40-Stunden-Woche in der Schule und die Lehrer gehen in aller Regel dann nach Hause und lassen ihre Arbeit auch dort und haben zu Hause ihr Privatleben, wie andere normale Arbeitnehmer auch. Mhm. Und das ist überwiegend für das Schulklima sehr förderlich, für die Gesundheit der Pädagogen förderlich und so weiter. Also natürlich muss man gucken, wenn dann immer 30 Eltern dastehen jeden Nachmittag, dann kann man keine Arbeiten kontrollieren, das muss man irgendwie regeln. Aber insgesamt gibt es da überaus positive Erfahrungen damit. Und ich wünsche mir, wenn ich so auf das Bildungssystem gucke, dass das wäre einer der ersten Punkte, wenn ich mal Bildungsminister sein sollte, das würde ich angehen. Dafür Geld und Personal und so weiter zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für eine, wie ich finde, für eine gute Schule neben den anderen Sachen, die Sie so genannt haben, enger Draht und so weiter. Ne?
Ist aber nur nicht Tradition in Deutschland. Wäre natürlich wahrscheinlich auch für die Eltern sinnvoll zu sagen, mittwochs ist immer Sprechtag von sowieso bis später. Ne? Und der Lehrer geht nach Hause und lässt seine Arbeit hier und auch die Schüler, man muss es ja auch auf die Schüler mal beziehen, die Schüler sollen auch nach Hause gehen und dann nicht noch die Familie mit Hausaufgaben zuschütten. Ja? Also ich weiß, der Schulamtsleiter Leipold hat hier in der Sendung mal gesagt, also wer Hausaufgaben verteilt, begeht Hausfriedensbruch. Also die Eltern sollen zu Hause nicht das fortsetzen, was die Schule nicht geschafft hat. Ne? Das ist also so ein Babankspiel, was also unterschiedliche Ergebnisse hat. Und wir machen jetzt erstmal die Musik. Ich glaube, die Maschine läuft jetzt wieder.
Been hard.
Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Ja, und wir sind mitten in der Diskussion. Es geht um Elternvertretung, Rechte und Möglichkeiten der Elternvertretung. Gast ist Axel Hoppe. Seit 2005 ist er Elternvertreter hier in Erfurt und wir haben natürlich noch jede Menge Fragen, bevor wir zu den Spezialthemen Inklusion, Flüchtlingskinder und Schulnetz kommen. Mhm. Bitte, Micha.
Ja, also aus Elternsicht, das finde ich ganz spannend und interessant. Sie haben ihre eigene Meinung als Vater, aber eben auch repräsentieren die Meinung der vielen Eltern, die sie gewählt haben. Was sollte denn Schule so leisten aus Elternsicht? Also was ist die Anforderung, die Eltern an Schule haben? Und Stichwort ist jetzt zum Beispiel die Alltagsrelevanz von Lehrplänen. Sollen die lieber lernen, wie lese ich einen Fahrplan und komme von A nach B mit der Bahn, oder sollen die schwierige mathematische Formeln lösen können und können dann sich aber nicht zurechtfinden im Alltag zum Beispiel? Das wäre ein Stichwort, oder Allgemeinbildung versus Berufs- oder Studienvorbereitungsbildung. An den Unis wird es ja immer kritisiert, die kommen hier ganz schlecht an oder so, ne? Oder die Handwerksbetriebe sagen das ja auch. Aber ist das Aufgabe von Schule oder sollte Schule lieber tatsächlich eine breite Allgemeinbildung, die Menschen danach ja nie wieder bekommen, sollten die das lieber vermitteln? Und als letztes Stichwort vielleicht so als Anregung, Thema Frühsexualisierung oder der Vorwurf der Frühsexualisierung. Soll Schule sich da einmischen? Ja, nein. Ist das ein wichtiges Themengebiet oder soll das privat stattfinden?
Der Schüler, die Schülerin, zumindest in den weiterführenden Schulen, aber auch momentan in den Grundschulen, dadurch, dass wir in Erfurt Ganztagsschulen haben im Grundschulbereich, ist 8 Stunden und mehr an Schule. Eltern können nach den 8 Stunden nicht mehr viel leisten. Da hat die Schule schon eine große Verantwortung, ihnen, den Kindern, viel beizubringen. Viel beizubringen heißt jetzt nicht unbedingt ein Lehrbuch von der ersten bis zur letzten Seite vermitteln, sondern viel beizubringen lege ich mehr den Schwerpunkt als Vater auf die Allgemeinbildung. Ich hatte vor anderthalb Jahren hatte ich ein Gespräch mit einer Schule hier in Erfurt gehabt. Die hatten ein großes Problem mit einer 8. Klasse. Der Lehrer musste in der 8. Klasse den Kindern noch sagen, schlagt bitte das Hausaufgabenheft auf, schreibt dies und das ein. Das muss der Schüler in der 8. Klasse alleine bringen. Jetzt komme ich mal zurück und vergleiche das mal mit früher. Unsere Großeltern sind nach der 8. Klasse raus und haben einen Beruf erlernt und standen auf eigenen Beinen. Das soll natürlich unser Schüler jetzt nicht mehr tun. Er soll so viel wie möglich Wissen vermittelt bekommen, weil er bekommt es nie wieder so vermittelt wie in unseren Schulen. Dazu gehört die Allgemeinbildung genauso gut wie das Fachliche, die schwere Mathematikaufgabe. Es sollte immer eine Verbindung geben, eine Waage sollte es bilden. Frühsexualisierung. Aufgrund der neuen Medien, finde ich auch, kann Schule durchaus auch schon dieses Thema sehr früh ansprechen. Und ich gehe hier, weil unsere Kinder spielen auch schon in der Grundschule mit einem Smartphone, ich gehe hier durchaus auch schon in die Grundschule rein. Sie sollen es aber kindgerecht dem Schüler vermitteln. Ich bin dafür zu sagen, das sollte mehr in unseren Schulen gelehrt werden und mehr angesprochen werden.
Mhm. Herr Hoppe, vielleicht nochmal für die Hörer zum Verständnis. Wenn Sie, wenn eine Klasse neu gebildet wird oder die Schüler werden eingeschult oder die kommen alle jetzt in der 5. Klasse in der Regelschule oder im Gymnasium an, gibt es eine unterschiedliche Gemengelage an Eltern mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen eigenen schulischen Erfahrungen, und die müssen ja jetzt Sie als Elternvertreter irgendwie so bündeln, dass Sie am Ende ein arbeitsfähiges Gremium haben, das mit der Schule gut kann und nicht laufend auf Konfrontation stehen. Wie schaffen Sie das?
Erstens mal gleich zum Anfang, die Schule spiegelt die Gesellschaft wider. Ja. Also das, was in Schule drin ist, ist unsere Gesellschaft, und das macht es uns schon einfacher. Wir sind in unserer Gesellschaft aufgewachsen. kennen unsere Gesellschaft und wissen, wie die Gesellschaft reagiert und können sie jetzt, um wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, können Sie jetzt auch einfangen, in Anführungsstrichen, in unseren Klassenverbund und können die Eltern mitnehmen. Ich schaue immer, was können die einzelnen Eltern, wo sind sie gut, wo sind sie nicht so gut und versuche sie da abzuholen, wo ich sie brauche und nehme sie dort auch mit und habe dadurch meine Erfolge.
Dann gibt es immer noch die Grauzone, Herr Hoppe, die werden Sie auch erleben, von Kindern, die eigentlich Probleme in der Schule haben oder Probleme machen, aber deren Eltern zu Elternversammlungen selten oder nie erscheinen.
Richtig, das ist schade, wenn Eltern kein Interesse an der Bildung ihrer Kinder haben. Ich glaube aber, da gibt es kein richtiges Konzept. Das ist halt so, solange wie das Kind gut ist in der Klasse und kommt mit dem Stoff, ist das alles gar nicht so schlimm. Schlimm ist es erst dann, wenn das Kind auffällig wird, wenn es nicht mehr mit dem Stoff mitkommt und wenn die Eltern sich um das Kind trotz alledem nicht kümmern. Dann, finde ich, ist es schlimm. Wir Eltern haben nicht die Möglichkeit zu sagen, kommt mal her und schaut mal, wie eure Kinder lernen. Das hat gerade mal noch der Lehrer oder die Schule hat das gerade noch mal die Möglichkeit. Allerdings auch nur bedingt. Wir müssen gucken, wie die Kinder sind und versuchen dann in der Gruppe die Kinder für sich, dass dort Gruppen gebildet werden und dass die Kinder versuchen, das Kind mitzunehmen, wenn es Lerndefizite aufweisen sollte.
Also ein riesiges Betätigungsfeld für Sie als Elternvertreter, mit Eltern also auch da klar zu kommen. Und es gibt sicherlich auch die Eltern, die sagen, Moment mal, ich schicke mein Kind in die Schule und zahle dafür Steuern. Die müssen sich darum kümmern. Auch solche Haltungen werden Ihnen nicht ganz unbekannt sein. Und dazu kommen wir nach der nächsten Musik nochmal.
Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Bildung in Thüringen hier in Erfurt bei Radio Frei und heute geht es um Elternthemen. Axel Hoppe, Elternsprecher hier in Erfurt, steht uns Rede und Antwort. Eigentlich wollte Herr Vogel noch dabei sein, aber der ist dienstlich verhindert und wir hoffen, dass er vielleicht auf der Autobahn hört, was wir hier besprechen und vielleicht wüsste er auch noch andere Antworten mit Sicherheit. Jetzt wollen wir uns dem Thema Inklusion widmen. Herr Hoppe, das ist ja ein heiß diskutiertes, immer wieder diskutiertes Thema in der Öffentlichkeit. Wie sind Sie als Elternvertreter mit der Situation vertraut gemacht worden, dass jetzt behinderte Kinder mit in die Schulen hineinkommen sollen und wie haben Sie diese Vorgänge selbst als Elternvertreter begleitet?
Das ist, die Inklusion ist ein Thema, was nicht nur Erfurt angeht, was nicht nur Thüringen angeht oder die Bundesrepublik. Das ist von noch höherer Stelle gekommen. Es ist eine UN-Konvention, die in Deutschland nur ratifiziert worden ist und wir setzen das, was die UN möchte, um. Begleitet haben wir die Anfänge der Inklusion, gerade hier in Erfurt mit. Als das Schulamt noch in Erfurt war, gab es eine Arbeitsgruppe, wie fangen wir leicht an, die Inklusion an den Erfurter Schulen zu machen. Da nahmen Elternvertreter mit teil von der Kreiselternvertretung an dieser Arbeitsgruppe. So sind wir mitgenommen worden, so sind wir ins Boot gekommen. Was halte ich von Inklusion? Halte ich sehr viel von Inklusion, aber Inklusion um jeden Preis halte ich für nicht gut. Es ist nicht gut für uns alle, für den Steuerzahler, wenn Inklusion um jeden Preis gemacht wird. Ich denke da an Behinderungen, die zum Teil für das Kind vielleicht gar nicht mal so schlimm sind. Das ist das Hören. Wenn das Kind, was schlecht hört, nur mit einem Hörgerät inklusiv unterrichtet wird an einer Schule und dort sind keine Schallschutzmaßnahmen gemacht worden, so wie hier in dem Studio, könnte das Kind mitunter nichts mitbekommen oder nur schlecht mitbekommen. Da ist es an einem Förderzentrum Hören besser aufgehoben. Allerdings gibt es auch Kinder, die in einer Gruppe verloren gehen, die vielleicht nicht körperlich behindert sind, mehr in das Geistige hinein behindert sind, die in einer größeren Gruppe verloren gingen. Und da wäre es wieder schade um das einzelne Kind, weil wenn das nicht mitkommt, ist es schade. Das waren jetzt zwei Beispiele. Ich wollte damit sagen, dass Inklusion immer wieder der Einzelfall geprüft werden soll und nicht pauschal gesagt werden soll. Unsere Förderzentren hier in Erfurt, die wirklich sehr gute Arbeit machen, die mit Einschlag abzuschaffen. Das finde ich nicht gut.
Und aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre, haben Sie auch vielleicht ein oder zwei Beispiele von gelungener Inklusion? Also wo hat das gut geklappt? Auch baulich vielleicht, gab es vielleicht Veränderungen, wo dann die Kinder auch von profitieren?
Es gibt gute Beispiele von Inklusion. Ich möchte jetzt bewusst keine Schulen nennen, damit man eventuell keine Rückschlüsse ziehen kann von Starkbehinderung, also wo das Kind im Rollstuhl ist, wo es auch liegend unterrichtet werden muss. Da gibt es gute Geschichten. Es gibt in Erfurt eine Grundschule. Dort wird, ich war vorhin bei dem Thema Hören gewesen, bei dem Kind trifft das nicht zu. Das Kind hört gar nichts. Es ist aber etwas verpflanzt worden im Ohr, so dass das Kind elektronische Stimmen hört und der Lehrer muss nur das Mikrofon umhängen um den Hals und dann versteht das Kind auch und da ist es egal, ob es in der ersten oder letzten Reihe sitzt. Das sind gelungene Beispiele an Inklusion. Es gibt aber, wie gesagt, eben auch Beispiele, da ist es nicht gelungen, da sind die Kinder dann wieder zurück aufs Förderzentrum gekommen und dort haben sie ohne Inklusion ein paar Jahre später auch einen guten Abschluss gemacht.
Um bei dem Beispiel mal zu bleiben, wenn es mit anderen gehörlosen Kindern oder Menschen zu tun hat, dann haben die ja diese Zeichensprache.
Richtig, genau, dann haben sie die Zeichensprache.
Und in dieser Schule, was machen die anderen Schüler mit dem Kind? Weil die Schüler haben ja nicht so ein Mikrofon umhängen.
Richtig, ganz genau. Also das Kind versteht die Stimme, wenn es über das Mikrofon kommt. Bei den anderen Schülern versteht das Kind das nicht. Deswegen sitzt er vorne, das Kind, und das Kind liest von den Lippen ab. Mhm. Also es versteht auch, es hat gelernt zu verstehen anhand der Mundbewegung, was die anderen Kinder sagen.
Mhm. Okay.
Und das muss langsam gemacht werden, da muss der Lehrer sich drauf einstellen. Die Kinder müssen, wir kennen es noch in unserer Generation, die Kinder müssen aufstehen, wenn sie was sagen. Das sind so kleine Spielregeln, die beachtet werden müssen, und dann nehmen sie das Kind mit. Obwohl das Kind nicht hört, kann es zum Beispiel auch Fahrrad fahren. Durch den Gleichgewichtssinn, der da nicht gegeben ist durch diese Behinderung, kann das Kind sogar Fahrrad fahren. Also Inklusion ist gut, aber soll im Einzelfall geprüft werden.
Also die Kinder lernen wahrscheinlich da in einer anderen Umgebung mehr. Also ich sehe es nur aus dem Kindergarten da, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammen sind. Die Erzieherinnen sagen also immer, dass die behinderten Kinder da wesentlich mehr lernen. Aber um auf das Hörbeispiel zurückzukommen, es ist ja auch so, dass die anderen Kinder dann auch die Zeichensprache lernen können.
Richtig,
ja?
Genau.
Also dass sie sich dann auch so verständigen können, sodass da also eine gegenseitige Kommunikation möglich ist. Sie haben gesagt, das will ich jetzt nochmal festhalten, für die Hörerinnen und Hörer, Sie sind als Elternvertreter von Anfang an mit in diesen Prozess einbezogen gewesen.
In Erfurt sind wir mit einbezogen worden, von Anfang an, genau.
War das generelle Linie für ganz Thüringen, die Eltern sofort mit ins Boot zu nehmen?
Da kann ich keine Antwort drauf geben, tut mir leid.
Gut, okay.
Dann würde ich die Zuschauerfrage ziehen.
Ja, okay, nee, da müssen wir vielleicht mal doch einen Landeselternvertreter auf einer anderen Ebene hören. Gut, okay, Thema Inklusion. Du noch Fragen dazu?
Wann hören wir die nächste Musik?
Gleich, wenn ich die Telefonnummer gesagt habe, 737 4x8 ist die Nummer hier im Studio, und die können Sie auch anrufen, wenn Sie Fragen an Herrn Wolf haben, denn er ist Experte in Sachen Elternvertretung.
Die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Axel Hoppe ist Gast im Studio und nicht Axel Wolf. Axel Wolf ist ein Schüler von mir gewesen und irgendwie habe ich da die Verbindung jetzt intuitiv hergezogen. Also Axel Hoppe, Kreiselternsprecher hier in Erfurt, ist Gast im Studio und wir haben noch eine Reihe von Fragen zum Thema Flüchtlingskinder.
Genau, also ich vermute jetzt mal, dass die Antwort eine andere sein wird als bei der Inklusion-Eingangsfrage. Und zwar, wie sind Sie denn als Eltern an diese Situation herangeführt worden? Oder sind Sie das überhaupt, dass in naher Zukunft so und so viele Kinder von Geflüchteten an die Erfurter Schulen kommen werden und wie man damit umgehen möchte? Sind Sie da als Elternsprecher irgendwie gefragt worden oder informiert worden oder waren die einfach da irgendwann?
Ich gebe eine ähnliche Antwort. Und zwar, das war die Karnevalszeit, die heiße Phase im vergangenen Februar, also nicht in, jetzt in den, davor in dem Jahr 2015, hatten wir einen Anruf gehabt von der Bürgermeisterin der Stadt Erfurt, von Frau Thierbach, wir, die Kreiselternvertretung. Morgen kommt ein Bus mit 50 Menschen, die müssen wir in dem freien Teil der Grundschule 3 einquartieren. Heute Nacht werden Betten gestellt und morgen 11 Uhr kommt dieser Bus. Ich bitte euch, um 19 Uhr zu einer Besprechung mit den Elternvertretern der Grundschule, mit der Schulleitung, mit Feuerwehr, Polizei etc. pp. Bitte ich euch, mit zu dieser Besprechung zu kommen. Wir sind vom ersten Moment an mit ins Boot genommen worden. Der Bus war noch nicht da, sind gleich ins Boot mitgenommen worden. Natürlich haben sich dann die Ereignisse überschlagen. Der Bus, der war für Erfurt noch ein Ereignis gewesen. Ja. 50 Flüchtlinge kommen von irgendwoher. Die Zahl relativierte sich dann, weil es kamen dann keine 50 Flüchtlinge mehr im Monat. Es kamen dann 50 Flüchtlinge an einem Tag oder in einer Stunde nach Erfurt. Aber wir sind von Anfang an mit ins Boot genommen worden, weil die Kinder, die mit den Flüchtlingen ankommen und noch schulpflichtig sind, müssen ja so schnell wie möglich beschult werden. Und aus dem Grund sind wir immer mit im Boot drin gewesen, wo die Kinder, an welche Schule sie gehen. Wir haben unsere Grundschule und unsere Regelschule sind klassische Versorgungsschulen, also sie haben Schuleinzugsgebiete, was die Gymnasien oder freien Schulen nicht haben. Und da ist es relativ einfach zu sagen, du gehst an die Schule, weil das Flüchtlingsheim ist meinetwegen in der Mittelhäuser Straße, es steht ein Flüchtlingsheim und da könnten die Kinder dort in die Schule gehen. Aber so einfach ist es nicht, weil mitunter kann die Schule schon voll sein, dass die gar keine Kapazität mehr hat. Also müssen die Kinder in andere Schulen gebracht werden. Und da sind wir von Anfang an mit ins Boot genommen worden. Wir haben den kurzen Draht zur Stadt und das ist auch gut so.
Das eine ist ja die Problematik oder der Sachverhalt, dass die geflüchteten Kinder oder Kinder von Geflüchteten dann an die Schulen kommen und dann werden die an bestimmte Klassen verteilt in bestimmte Schulen. Das andere ist ja, dass man Schulimmobilien genutzt hat, Turnhallen, um Flüchtlinge überhaupt erstmal unterzubringen. Also nicht nur die Kinder, sondern alle. Mhm. Ja? Ist das da genauso? Sind Sie da genauso informiert worden? War das immer nur eine Information, mit die konnten Sie dann friss oder stirb? Ich höre die halt oder nicht? Oder konnten Sie irgendwas mitbestimmen?
Mitbestimmen konnten wir nicht, aber wir sind informiert worden als Kreiselternvertretung. Es gab einen sogenannten Fahrplan von der Stadt Erfurt, wann welche Turnhalle vom Netz geht, also sprich, wann sie nicht mehr den Schulsport und auch nicht mehr den Vereinssport zur Verfügung steht. Zum Glück brauchten wir das nicht zu 100% umzusetzen, wie es schon geplant war. Mhm. Weil das wäre nicht nur für unsere Kinder ein Einschnitt gewesen, wenn sie hätten keinen Sport mehr machen können, jedenfalls nicht mehr in der Turnhalle. Auch für unsere Vereine in der Stadt Erfurt, die sportlich aktiv sind und die Turnhallen nutzen nach der Schulzeit, nach der regelmäßigen Schulzeit, für die wäre es auch ein riesengroßer Einschnitt gewesen. Aber wir sind zumindest informiert worden, wie der Fahrplan aussieht, wann welche Halle von Netz gehen soll.
Jetzt ist ja allgemein bekannt, die Stimmung ist ja unter Teilen der Bevölkerung nicht gerade günstig für die Flüchtlinge, die möchten das nicht und so weiter. Also je nach Bundesland, sagen wir mal zwischen 10% und 20% der Leute sind so gegen diese Asylpolitik. Schlägt sich das auch bei den Elternsprechern wieder? Also gibt es dann eben auch jeden Zehnten, der irgendwie das sehr, sehr kritisch sieht?
Ich sagte vorhin schon, Schule und dazu gehören Eltern, aber auch allerdings die Lehrer, spiegeln die Gesellschaft wider. Natürlich gibt es bei uns auch Leute, die kritisch dagegen sind. Ich kann nur immer wieder sagen, wir sollten von unseren Großeltern lernen. Denken wir mal 70 Jahre zurück. Es sind 15 Millionen Flüchtlinge aus den damaligen Ostgebieten nach Deutschland gekommen und haben sich integriert, mussten aufgenommen werden in eine Gesellschaft, die gar keine Strukturen mehr hatte. Deutschland war zerbombt gewesen und Deutschland hat es geschafft, 15 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. 70 Jahre weiter sind wir zum Glück in einer komfortablen Lage. Wir sind das mitreichste Land auf der ganzen Welt und wir reden von 1 Million Flüchtlinge und das sollten wir uns leisten können.
Herr Hoppe, haben Sie als Elternvertreter denn auch Kontakte zu Eltern von Flüchtlingskindern, die jetzt die Erfurter Schulen besuchen oder ist diese Verbindung noch nicht hergestellt?
Die Verbindung ist noch nicht hergestellt. Wir haben temporäre Kontakte. Aber eine dauernde Verbindung ist noch nicht hergestellt.
Es ist wahrscheinlich auch bei den Eltern der Flüchtlingskinder auch keine Tradition, dass sie in die Schule gehen und da mitbestimmen können.
Das weiß ich nicht, wie das in den einzelnen Ländern dort ist, wo die herkommt, die Tradition. Ich weiß nur, der erste Bus, der da gekommen ist, im Februar 2015, da hatten wir sofort Kontakt aufgenommen als Kreiselternvertretung. Mit den Eltern der Flüchtlingskinder, die haben sich gefreut und die waren auch offen gewesen. Aber wie gesagt, außer so temporäre Kontakte haben wir keine festen Kontakte.
Haben Sie gegenwärtig Kenntnis darüber, ob es Projekte gibt mit Flüchtlingskindern, die Sie als Elternvertreter oder Elternvertreter an einzelnen Schulen da mit unterstützen und fördern?
In den einzelnen Schulen, dort wo die Flüchtlingskinder sind, gibt es Projekte, die unterstützen aber die Eltern dort vor Ort und nicht wir als Kreiselternvertretung.
Da wird sich ja sicherlich noch einiges tun. Und sind die Elternvertreter an den einzelnen Schulen auf diese Situation vorbereitet, vielleicht auch auf Flüchtlingseltern zuzugehen? Schwere Frage.
Schwere Frage. Also da wir 59 Schulen in staatlicher Trägerschaft haben, kann ich nicht für alle Schulen reden. Es gibt aber Schulen, die haben informiert, die haben die Eltern informiert. Da gibt es einige Schulen, die die Eltern informiert haben, vor allem die Grundschulen. Aber ich kann nicht für alle 59 sprechen.
Okay, Herr Hoppe, vielen Dank erstmal. Wir machen nochmal Musik mit Lilly Wolf, Moving Pictures, und dann gehen wir das nächste Thema an.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Wir wollen uns jetzt erstmal von Herrn Hoppe verabschieden. Danke für die vielen Informationen, und wir heben uns das Thema Schulnetz auf für die Sendung im vor dem Schuljahresbeginn. Da lade ich Sie herzlich wieder ein, mit Herrn Vogel herzukommen, und dann können wir dieses Thema vielleicht mal separat verwenden, denn dazu reicht die Zeit nicht. Vielen Dank erstmal, dass Sie da waren.
Ich bin gern gekommen, war auch hochinteressant hier im Studio. Herzlichen Dank.
Bitte. So, und wir haben jetzt noch aktuelle Themen. Warmsteig.
Genau, wir berichten ja alle zwei Wochen auch mal so, was bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gerade so ansteht, und hatten letztens schon berichtet vom ersten Warnstreik im TVÖD-Bereich, also der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der für die Angestellten des Bundes, aber vor allen Dingen auch für die Kommunalangestellten gültig ist. Da gibt es halt eine Tarifverhandlung und eine Tarifauseinandersetzung, und die ersten zwei Runden haben nichts gebracht, keine Annäherung. Es gibt jetzt ein erstes Arbeitgeberangebot, das ist aber völlig unzureichend. Vor allen Dingen wollen sie sich nicht an das Thema sachgrundlose Befristungen ranwagen. Als wir das aufgerufen haben, wurde gesagt, na, wir brauchen mal harte Zahlen zu diesem Thema. Und die haben wir dann geliefert. Da gibt es eine Studie von einem unabhängigen Institut, die gesagt haben, also gerade bei den Berufseinsteigern, mehr als 50% der Leute bekommen immer erstmal einen befristeten Arbeitsvertrag. Und da geht es nicht um die Probezeit, sondern da geht es um andere Sachen, und zwar ohne einen Sachgrund zu nennen. Und dieses, sagen wir mal, Befristungsunwesen, das möchten wir gerne auch tarifvertraglich ändern. Da stellen sich die Arbeitgeber stur. Gleichzeitig sagen sie, das ist eine völlig unverschämte Forderung mit 6%. Wir sagen, na, aber letztes Jahr gibt es doch laut Bundesstatistikamt 14,2 Milliarden Überschuss bei Bund und Kommunen, wobei uns klar ist, dass nicht jede Kommune reich ist, Klammer zu. Und weil das alles so ist, lassen wir uns das nicht gefallen. Wir rufen jetzt, also wir, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften Thüringen, rufen die Tarifbeschäftigten auf, morgen zu einem Warnstreiktag, ein ganztägiger, ganz Thüringen betreffend. Die Leute sollen nach Erfurt kommen. Es gibt auf dem Willy-Brandt-Platz eine große Kundgebung. Und dann ziehen wir gemeinsam vors Rathaus. Die Kundgebung geht los. Also ab 7 Uhr stehen wir dort. Gegen 8 geht die Kundgebung los. Und gegen 10, halb 11 ziehen wir dann zum Rathaus.
Das betrifft ist am Freitag, 22.
22.
Genau. Gibt es in der nachfolgenden Woche in anderen Städten noch Aktionen?
Es gibt bundesweit Aktionen. Mal sind die zentralisiert, mal nicht. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Kollegen vor Ort das einschätzen. Das ist sehr vielfältig im Moment. Und Verdi, wir machen das ja mit Verdi zusammen. Also wir rufen primär auf natürlich die Kommunalangestellten im Kita-Bereich, im Hort-Bereich. Das ist zum Beispiel für Erfurt so noch. Und dann auch in den Jugendhilfeeinrichtungen. Verdi selber ruft natürlich nochmal ganz andere Leute auf. Also zum Beispiel Landratsämter, Stadtverwaltung, Stadtwirtschaft.
Okay, und für die, wie die Ergebnisse aussehen, das werden wir dann in Bildung in Thüringen hier auch in den nächsten Sendungen mit verarbeiten. Das war's schon für heute. Danke fürs Einschalten und Danke. Zuhören. Und wir hören uns wieder im Monat Mai. So hard not to lose it. I try so hard not to